Im Zusammenhang mit dem zweiten Korintherbrief geht es mir ja insbesondere darum, dass wir uns Gedanken machen über Enttäuschung, Entmutigung, Frustration im geistlichen Leben. Und das kann immer wieder vorkommen. Ich denke, das ist einerseits für uns alle ein guter Anlass, Resümee zu ziehen, wie sind wir in der Vergangenheit damit umgegangen. Also wenn wir mal in solch eine Schwierigkeit hineingekommen sind, wie sind wir damit umgegangen? Dann kann es uns auch eine Hilfe sein für den einen oder anderen, der vielleicht jetzt gerade in einer schwierigen geistlichen Lage ist, vielleicht auch einer schwierigen in der Umgebung, wo ihr gar nicht merkt, dass da etwas Geistliches hintersteht. Das muss ja auch nicht immer so. Es muss ja nicht unbedingt etwas sein, dass mir da gerade der Zweifel mich überfällt, dass ich nicht mehr ein- und ausweise, sondern manchmal können es Sachen in meiner alltäglichen Umgebung sein, die mich niederdrücken, die mir Schwierigkeiten machen. Aber da unser ganzes Leben ja, wir das ganze Leben mit Gott führen, ist das dann auch immer eine geistliche Komponente, hat immer eine geistliche Komponente, also dafür ist es gut. Manchmal hilft uns das aber auch, uns dann vorzubereiten, wenn wir in der Zukunft in solche Schwierigkeiten fallen. Es kann auch für den einen oder anderen eine Hilfe sein, andere zu verstehen, die gerade in solch einer Phase von Entmutigung im geistlichen Leben sind. Ich habe euch ja gestern gesagt, dass Paulus sich in einer solchen Phase der Entmutigung und der Frustration befunden hat, als er den zweiten Korintherbrief geschrieben hat. Ich habe euch da kurz die Situation skizziert. Wir können die auch noch mal lesen. Paulus beschreibt die nämlich selbst. Und zwar ist das im zweiten Korintherbrief Kapitel 2 ab Vers 3, oder ich lese schon mal ab Vers 1. Ich habe mir aber vorgenommen, nicht wieder in Betrübnis zu euch zu kommen. Denn wenn ich euch betrübe, wer ist es dann, der mich erfreut, wenn nicht der, welcher von mir betrübt wird? Darum habe ich euch dies auch geschrieben, damit ich nicht, wenn ich komme, von denen Betrübnis habe, über die ich mich freuen sollte, da ich doch zu euch allen das Vertrauen habe, dass meine Freude euer aller Freude ist. Ich habe euch nämlich aus viel Bedrängnis und Herzensnot geschrieben, unter vielen Tränen, nicht damit ihr betrübt werdet, sondern damit ihr die Liebe erkennt, die ich in besonderer Weise zu euch habe. Also hier, da öffnet er sein Herz und es kommt ja immer wieder in diesen paar Versen das Begriff Betrübnis vor. Also er ist betrübt, er hat unter Tränen ihn geschrieben, das habe ich euch ja gestern gesagt, das ist dieser Brief zwischen dem ersten und zweiten Korintherbrief, den wir nicht mehr erhalten haben, hat sie da ermahnt, weil eben Irrlehrer und falsche Propheten in der Gemeinde aufgetreten sind und mit offenen Armen von den Christen empfangen worden sind. Also ein Grund seiner Entmutigung in dieser Situation ist die schwierige Lage in Korinth. Ein anderer Grund, den zeigt er uns in Kapitel 1, und zwar ab Vers 8. Kapitel 1, ab Vers 8. Denn wir wollen euch, Brüder, nicht in Unkenntnis lassen über unsere Bedrängnis, die uns in der Provinz Asia widerfahren ist, dass wir übermäßig schwer zu tragen hatten, über unser Vermögen hinaus, so dass wir selbst am Leben verzweifelten. Ja, wir hatten in uns selbst schon das Todesurteil, damit wir nicht auf uns selbst vertrauen, sondern auf Gott, der die Toten auferweckt. Es geht dann noch ein bisschen weiter. Also es gibt einerseits die Beziehung zur Gemeinde in Korinth, das erwähnt er in Kapitel 2. Und in Kapitel 1 erwähnt er das dazu, als ob das nicht schon genügend wäre, noch diese Todesgefahr besteht, in der er sich befunden hat. Was das nun genau beinhaltet, das können wir nicht ganz genau sagen. Es gibt auch bei den Auslegern verschiedene Varianten davon. Einige sagen, er war in Gefangenschaft. Er erwähnt ja auch am Ende des zweiten Korintherbriefs, dass er häufiger in Gefangenschaft gewesen ist. Andere vermuten, dass es da eine schwere Krankheit war, mit der er zu kämpfen gehabt hat. Andere sagen, sei dort verraten worden von Geschwistern, die sich so als Christen gezählt haben, also enttäuscht von anderen, die sich Christen nennen. Was es genau war, das erwähnt er nicht. Nur, dass es so schwer gewesen ist, dass er gemeint hat, sterben zu müssen, dass er keinen Ausweg mehr sah und dass er hier dadurch auch gerade wieder gelernt hat, was wir nämlich gestern auch schon gelernt haben, dass dadurch, dass er selbst nicht mehr weiter wusste, er das Vertrauen auf Gott gesetzt hat und Gott umso größer geworden ist. Also hier zwei Gründe, die bei ihm zur Entmutigung beigetragen haben. Was sagt er uns nun, wie wir damit umgehen können. Ich habe da einen weiteren Vers. Und zwar ist da einer in Kapitel 4, Vers 5. Kapitel 4, Vers 5. Da stellt sich Paulus diesen falschen Lehrern gegenüber, von denen er davon ausgeht, die müssen früher oder später zu Fall kommen. Und wenn man so handelt, dann muss man auch entmutigt werden. Und dann setzt er dem entgegen, was er denn tut, damit er nicht in eine solche Verzweiflungssituation hineinkommt. Und da schreibt er, Kapitel 4, Vers 5, denn wir verkündigen nicht uns selbst, sondern Christus Jesus, dass er der Herr ist, uns selbst aber als eure Knechte um Christi willen. Das heißt, hier ist die Perspektive, was tun die falschen Lehrer, wie kommt es zur Entmutigung, wenn wir in erster Linie uns selbst verkündigen. Das heißt, wenn wir an unserer eigenen Ehre, an unserer eigenen Karriere, an unseren eigenen Fähigkeiten bauen, dann kommen wir früher oder später an die Grenzen. Und dann merken wir schaffen es alleine nicht mehr und dann kommt Entmutigung und Enttäuschung dabei. Das, was Paulus dem entgegenstellt, ist: gesteht euch erst einmal ein, ihr habt Grenzen, ihr könnt nicht alles machen, ihr seid nicht immer die totalen Helden und deshalb dieses Bauen von vornherein auf die Kraft und Stärke Jesu. Das gilt natürlich noch mehr da, wo Paulus hier im Dienst für Gott steht. Aber genauso gibt es ja auch diejenigen als Gemeindemitarbeiter, die auch versuchen, alles aus eigener Kraft heraus zu machen. Meinetwegen deine Bibelstunde oder deinen Hauskreis oder deinen Predigtdienst oder deine Jugend- oder Frauenarbeit oder sonst etwas. Da kann es leicht dazu kommen, ich mache das, irgendwie reiße ich das schon. Eine besondere Gefahr für diejenigen, die auch sehr begabt sind. Diejenigen, die eben vieles aus sich selbst heraus machen können. Und manche Gemeindearbeit funktioniert eine Zeit lang recht gut sogar so. Aber irgendwann wird es dann zur Entmutigung kommen, weil auch nicht die Ergebnisse dabei herauskommen, die wir uns wünschen. Denn wenn wir das aus eigener Kraft machen, dann wird sich nicht mehr bewegen, als wir aus eigener Kraft bewegen können. Und das ist meistens ziemlich wenig. Und deshalb setzt er dem gegenüber, er verkündigt nicht sich selbst, er baut nicht auf sich selbst, sondern auf die Kraft, die Jesus ihm gibt. Und das führt natürlich auch dazu, dass wenn er selbst angegriffen wird, er das leichter zurückweisen kann, weil er ja nicht persönlich sich angegriffen fühlen muss. Das ist ja häufig in Gemeinden, dass es dann Streit und Auseinandersetzung gibt, weil ich oder der andere sich persönlich angegriffen fühlt, weil er sich denkt, da ist einer, der ist böse auf mich. Und dann komme ich unter Druck und ärgere mich und schieße vielleicht mit gleichen menschlichen Vorwürfen wieder zurück. Da sind vielleicht dann noch irgendwelche geistlichen Begründungen dabei, aber im Grunde genommen geht es um diese menschliche Komponente, weil ich so stark im Mittelpunkt stehe und mich dann auch angegriffen fühle. Das führt er auch nochmal aus in Kapitel 3 ab Vers 4. Da schreibt er nämlich: Und eine solche Zuversicht haben wir durch Christus zu Gott, nicht, dass wir von uns selbst aus tüchtig wären, so dass wir uns etwas anrechnen dürften, als käme es aus uns selbst, sondern unsere Tüchtigkeit kommt von Gott, der uns auch tüchtig gemacht hat zu Dienern des neuen Bundes. Und dann steht es noch weiter, nicht des Buchstaben, sondern des Geistes, denn der Buchstabe tötet, aber der Geist macht lebendig. Hier ist nochmal die grundsätzlich gleiche Ausrichtung. Entmutigung und Enttäuschung können viel schneller über uns kommen, wenn wir versuchen, wie Paulus es hier sagt, von uns selbst aus tüchtig zu sein. Eigentlich eine grundsätzliche Lektion, die wir wahrscheinlich alle kennen, mit der wir, die jetzt für uns nicht grundsätzlich neu ist, aber auf die Paulus uns hier besonders aufmerksam machen will. Es ist nichts, was wir uns anrechnen können. Trotz aller Fähigkeiten und Begabungen, die wir haben, wenn wir das tun, wird es früher oder später zu Entmutigung kommen. Deshalb stellt er ja auch gegenüber mit dem Buchstaben und dem Geist. Weil gerade Christen, die sehr stark den Buchstaben betonen oder an anderen Stellen, zum Beispiel im Galaterbrief, spricht Paulus dann ja auch von dem eben Buchstaben des Gesetzes, also der Gesetzlichkeit. Und Gemeinden oder Christen, die sehr stark Gesetzlichkeit betonen, das heißt viele Ordnungen, die eingehalten werden müssen, manchmal sogar noch Ordnungen, die über das hinausgehen, was wir überhaupt in der Bibel finden. Wie man sich zu kleiden hat, was man nun essen darf, wie man seine Freizeit gestaltet und alles ganz genau vorgeschrieben. Und damit meine ich nicht, dass Gott uns nicht helfen könnte, all diese Sachen zu regeln. Natürlich hat Gott etwas zu sagen über Kleidung und auch über Ernährung und auch über Freizeitgestaltung. Aber wo das dann in Gesetze gegossen wird, dann führt das ja meistens dazu, dass wir uns hinterher auch etwas einbilden auf das gute Leben, was wir führen. sofern wir eben nach diesen Maßstäben leben. Und deshalb setzt Paulus hier gegenüber der Buchstabe, also das heißt, selbst tüchtig zu sein, selbst etwas zu erreichen, indem wir äußere Gebote einhalten und das Gott hinterher zeigen können und sagen können, siehst du, ich habe das ja geschafft. Und auf der anderen Seite das geführt werden durch den Geist, was nicht heißt, dass wir dann unmoralisch sind, aber dass wir das nicht aus uns heraus machen. Wir merken von vornherein, der Heilige Geist gibt uns die Motivation, der Heilige Geist gibt uns die Erkenntnis, der Heilige Geist lässt uns auch in den Situationen angemessen reagieren, nicht nur an einem bestimmten Schema, sondern zu sehen, was ist in dieser Situation richtig. Also Kraft nicht aus uns heraus. Wenn wir das tun, dann werden wir an unsere Grenzen kommen. Wahrscheinlich alle, die hier Eltern sind, werden das erleben im Umgang mit ihren Kindern. Sei denn, ihr habt engelhafte, liebe Kinder, was es ja auch gibt. Aber wenn ihr so normale Kinder habt, dann werdet ihr merken, aus eurer eigenen Kraft kommt ihr irgendwo an Grenzen. Dann haben die Kinder, deren Nerven noch jung sind, haben da immer noch die besseren Karten. Nicht? Wenn sie irgendetwas durchsetzen wollen, dann können sie so lange nerven, bis du schließlich nicht mehr kannst. Oder so. Oder wenn sie sich untereinander streiten. Ich weiß nicht, wie eure Kinder das tun. Unsere tun das manchmal. Dass sie irgendetwas finden, eben, warum hast du mich so komisch angeschaut? Oder irgendetwas, nicht? Oder dann neidisch sind, weil der eine bessere Note hat oder der andere eine schlechtere oder meint, dass das Geschenk größer ist als das andere oder was weiß ich. Es gibt ja so viele Gründe. Und wenn wir da versuchen, nur aus eigener Kraft darauf zu reagieren, dann werden wir merken, eine Zeit lang kannst du dich zur Geduld zwingen und kannst ruhig und nett und lieb sein. Aber irgendwann merkst du, kommst auch an die Grenze. Und dann denkst du dir also, was würde ich jetzt am liebsten machen, damit sie aufhören damit? Und da merken wir, das sagt uns Paulus auch hier, das wäre hier ganz konkret, nicht? Das kann dann in so eine Entmutigung und Enttäuschung führen, wo wir sagen, warum habe ich denn da nicht mehr Geduld? Warum habe ich denn da nicht mehr Kraft? Oder warum verhalten sich die Kinder oder mein Nachbar oder Arbeitskollege oder sonst jemand so? Und da sagt Paulus uns, wenn wir von vornherein mehr damit rechnen, Gott muss uns diese Kraft geben. Natürlich auch darum beten regelmäßig, dass er uns die Kraft gibt. In dem Moment, wenn ich so angespannt bin, innerlich auch zu beten. Gott, gib mir die Kraft, gib mir die Ruhe. Dann sagt er, können wir eben viel weniger schnell in Entmutigung hineinkommen, als wenn wir nur auf uns bauen. Wenn wir, so wie das hier steht, nur aus uns tüchtig sein wollen. Also einmal diese Gesetzlichkeit, dass wir ein Regelwerk aufstellen, nachdem wir dann meinen, jetzt habe ich was geleistet. Und dann merken wir irgendwann, dadurch sind wir Gott gar nicht näher gekommen. Unser geistliches Leben blüht doch nicht so, wie wir uns das vorgestellt haben. Das muss zu Entmutigung führen. Und das andere, wenn wir schwierige Situationen nur aus eigener Kraft bestehen wollen, dann führt es auch dazu, dass wir früher oder später zur Entmutigung kommen, weil wir dann die Grenzen unserer Belastbarkeit erreicht haben. Es gibt auch noch eine andere Stelle, nämlich gerade zu Anfang des 4. Kapitels. Da erwähnt er nochmal die Entmutigung, in der er sich befunden hat und gegen die er kämpft und uns auch noch ein paar Tipps gibt, wie wir damit umgehen können. Das ist nämlich gerade zu Vers 1, fängt das an, also 4, Vers 1. Darum lassen wir uns nicht entmutigen. Das haben wir ja später auch nochmal gelesen, dass er hier das direkt mit erwähnt. Also er muss sich selbst auch dazu auffordern, sich selbst zur Ordnung rufen und sagt, es gibt zwar allen Grund, entmutigt zu sein, aber ich will das nicht. Denn das ist eigentlich kein richtiges Leben als Christ. Da will uns Gott ja nicht in so eine Frustration hineinbringen, sondern will uns ja da herausziehen. Da sagt er, also wir lassen uns nicht entmutigen, weil wir diesen Dienst haben gemäß der Barmherzigkeit, die wir empfangen haben. Also hier will er erst einmal sich wieder abgrenzen von denjenigen, den falschen Lehrern, die es in der Gemeinde gegeben hat, den Irrlehrern. Von denen schreibt er zum Beispiel auch in Kapitel 3, Vers 1, fangen wir wieder an, uns selbst zu empfehlen. Brauchen wir etwa wie gewisse Leute Empfehlungsbriefe an euch oder Empfehlungsbriefe von euch? Da beschreibt er zum Beispiel diese gewissen Leute, also diese Irrlehrer, die da in der Gemeinde auftreten, die ihn als nichtswürdigen Apostel darstellen. Und da sagt er hier an dieser Stelle, brauchen wir irgendwelche Empfehlungsbriefe? Brauchen wir jemanden, der immer wieder sagt, du bist ja so toll und du hast ja diese und jene Begabung und der uns da als Fürsprecher dient? Da sagt er, nein, brauchen wir nicht. Denn in Vers 4, in Kapitel 4, Vers 1 lesen wir, er hat diesen Dienst gemäß der Barmherzigkeit. Er hat ihn von Gott, schreibt er auch in Kapitel 3. Und wenn ich mir dessen sicher bin, dann brauche ich nicht immer die Zustimmung von außen. Dann brauche ich nicht immer jemanden, der mich dann wieder aufbaut und der mir sagt, wie toll ich bin. Das ist natürlich gut, wenn wir jemanden haben, der uns auch mal lobt, aber ich bin da nicht drauf angewiesen. Und ich glaube, auch das kann ein Punkt sein, der uns schnell zur Entmutigung führt, wenn wir in unserem Selbstbewusstsein, unserem Dienst zu stark angewiesen sind auf die Empfehlung schreiben oder eben den Lob, der von außen kommt, weil unser Auftrag, wenn er in der Gemeinde ist, wenn er in der Familie ist, wenn wir den im Alltag haben, kommt ja letztendlich nicht durch den Gemeindeleiter oder nicht durch unseren Freund oder Bekannten, sondern letztendlich kommt dieser Auftrag von Gott. Oder er ist eben sowieso irrelevant. Und dieser Auftrag, da kann Gott natürlich Menschen benutzen. Aber letztendlich bin ich für alles, was ich tue, in der Gemeinde und auch in der Familie Gott verantwortlich gegenüber. Und wenn jetzt jemand meinen Auftrag angreift, den ich habe, was weiß ich, als Hauskreisleiter oder für Bibelarbeiten oder Gottesdienste oder sonst irgendetwas, und ich weiß, das ist von Gott, dann kann mich das nicht so tief treffen, als wenn ich das jetzt nur denke, na, das mache ich ja der Gemeinde zuliebe. Oder das mache ich, weil sonst keiner sich gemeldet hat als Ältester in der Gemeinde. Deshalb fülle ich diesen Job aus. Und dann kommt plötzlich aller Widerstand in der Gemeinde. Und ich merke, die Leute sind gar nicht zufrieden mit dem, was ich tue als Ältester. Und da hat der eine diese Meinung, der andere hat jede Meinung, ich muss die irgendwie zusammenbringen. Dann kann das schnell zur Entmutigung führen, weil ich mir denke, ja, so bitte sehr, wenn die alle nicht zufrieden sind, dann schmeiße ich alles hin und höre einfach auf damit. Das wäre so eine Reaktion. Wenn ich eben das aus menschlicher Autorität übernommen habe, wenn ich aber sehe, das kommt von Gott, dann bin ich viel eher bereit, trotz des Widerstandes, den es gibt, daran festzuhalten, der Gemeinde zu dienen, langfristig zu denken, weil ich ja in erster Linie Gott verantwortlich bin. Also auch hier, Verantwortung in der Gemeinde oder in der Familie sollte nicht in erster Linie auf die Bestätigung aus sein oder auf die Bestätigung ausgerichtet sein, die ich von anderen Christen oder die ich in der Familie habe. Dann erwähnt er in den kommenden Versen noch drei wichtige Stichpunkte, wie das mit Entmutigung ist, woher die kommen kann und was wir dagegen tun können, dass sie eben gar nicht so auftritt. Da sagt er nämlich, also dass diejenigen, die etwas falsch machen, die dann auch in Entmutigung kommen, von denen wir im Kapitel 2 gelesen haben, dass sie ja jetzt in Betrübnis sind, weil die Gemeinde umgekehrt ist, die machen es falsch. Und Paulus sagt dann in Vers 2, Kapitel 4, Vers 2, er macht etwas anders. Er macht es eben so, wie es richtig ist, damit er nicht entmutigt wird. Also darum lassen wir uns nicht entmutigen, weil wir diesen Dienst gemäß haben der Barmherzigkeit, die wir empfangen haben, eben von Gott. Und dann sagt er, sondern wir lehnen die schändlichen Heimlichkeiten ab, wir gehen nicht mit Hinterlist um und fälschen auch nicht das Wort Gottes, sondern indem wir die Wahrheit offenbar machen, empfehlen wir uns jedem menschlichen Gewissen vor dem Angesicht Gottes. Drei Punkte nennt er hier. Das erste ist, wir lehnen schändliche Heimlichkeiten ab. Das zweite ist, wir gehen nicht mit Hinterlist um. Das dritte ist, wir fälschen nicht das Wort Gottes. Und das bringt er ja direkt in den Zusammenhang mit dem, wir lassen uns nicht entmutigen. Wir lassen uns nicht entmutigen, denn wir machen diese drei Dinge nicht. Wir können daraus ziehen, dass derjenige, der das tut, der kommt leichter in Entmutigung, leichter in Frustration hinein. Nun, das Erste, da steht schändliche Heimlichkeiten. Was ist damit wohl gemeint? Wenn wir uns das griechische Wort anschauen, was dahinter steckt, dann meint dieser Begriff so viel wie Heuchelei, so viel wie ein Doppelleben führen. Und das ist ja eine Gefahr, in der wir als Christen beständig stehen. Besonders, wenn wir schon lange Christen sind. Denn dann wissen wir in unserer Umgebung, in der Gemeinde, so ziemlich genau, wie denn der ideale Christ aussehen sollte. Und da es meistens viel schwerer ist, das wirklich geistlich zu erreichen, wirklich so zu sein, ist der viel einfachere Weg, ich spiele das einfach vor in der Gemeinde, nicht? Also du weißt, wie du dann zu lächeln hast, was du zu sagen hast, was du nicht zu sagen hast. Du weißt, welche frommen Worte du im Gebet oder in dem Austausch zu gebrauchen hast. Und das kommt erstmal gut an. Kaum jemand in der Gemeinde würde wagen, das zu hinterfragen. Höchstens manche Jugendliche, die ihre Eltern dann zu Hause auch erleben und dann merken, dass die Ausdrücke nicht ganz so fromm sind, immer wie sie in der Gemeinde sind, dann werden sie unzufrieden und merken, das ist doch ein Doppelleben. Und manche Jugendliche sind deshalb auch sehr enttäuscht, schwer enttäuscht von ihren Eltern und manchmal auch von der Gemeinde. Und wie gesagt, bei manchen Dingen fällt es mir auch wieder so auf. Also eine Sache, da war ich mal zu Gast in einer charismatischen Gemeinde in Dresden. Ich hatte da ein paar Leute besucht und die hatten diese Gemeinde besucht und hat mich dann am Morgen mit dahin genommen. Und der Prediger, während der Predigt, also der hatte bestimmt pro Minute einmal Halleluja gerufen, nicht, in seiner Predigt. Also immer wieder Halleluja zwischendrin. Das gehört halt bei denen so dazu, das gehört zum Stil mit dazu. Und mir war das erstmal ungewohnt. Ich habe dann also gedacht, ja, das ist ein bisschen komisch, also ich rufe ja nicht dauernd Halleluja, wahrscheinlich bin ich weniger geistlich und so. Nicht? Und dann nachher, als ich dann mit dem Pastor gesprochen habe, bestimmt hatten wir uns eine Viertelstunde unterhalten und ich habe gestaunt, in der Viertelstunde, der hat kein einziges Mal Halleluja gesagt. Und da merken wir, naja, das ist eben nicht nur eine Sache der Persönlichkeit, sondern dieser Pastor weiß ganz genau, zum Stil einer Predigt in dieser charismatischen Gemeinde gehört es, immer wieder Halleluja und Gloria und Hosianna und sonst was zu rufen, aber im täglichen Leben war der ganz anders. Und da merken wir, wie leicht kann uns da irgendwie so ein Doppelleben, können wir da hineingezogen werden. Oder vielleicht kennt ihr das auch bei so besonders frommen Ausdrücken, nicht, die wir aus der Bibel kennen, aus christlichen Liedern kennen, die wir dann in der Gemeinde gebrauchen, mit denen wir uns im normalen Alltag nie unterhalten würden, mit den normalen Menschen, mit denen wir zu tun haben. Und das ist schon dann die Gefahr eines Doppellebens. Das Gefahr eines Doppellebens kann sich schon einschleichen, selbst wenn wir gar nicht so eine fromme Sprache Kana ansprechen, sondern nur die Begriffe, die wir schon 20.000 Mal gebetet haben. Also ich merke das manchmal, so wenn ich dann anfange zu beten für mich selbst, dann kommen plötzlich die Worte einfach so, wie ich halt häufig bete. Das ist ja das Einfachste und das Schnellste, man muss sich nicht viel Gedanken machen und es ist ja auch wirklich so gemeint. Aber irgendwie stehe ich dann doch nicht mehr so ganz dahinter, sodass ich es mir dann zur Regel gemacht habe, immer wieder versuche neu zu formulieren, neu auszudrücken, was ich Gott eigentlich sagen will, was mich dann dazu zwingt, immer wieder bewusst darüber nachzudenken und es auch dann bewusst auszudrücken. Darüber hinaus können wir ja mit einer Heuchelei, vielleicht gar nicht so ganz bewusst, dass wir da hinkommen und sagen, ich bin jetzt der heuchelnde Pharisäer, aber können wir ja auch viel mehr punkten, wenn wir in der Gemeinde tatsächlich jedem sagen würden, wie unser geistliches Leben aussieht. Wenn er uns fragt, wie geht es dir, was ist denn los? Und dann sage ich, ach, in der letzten Woche habe ich keine stille Zeit gemacht und gebetet habe ich auch schon lange nicht mehr und ich zweifle ein bisschen, ob die Bibel überhaupt ganz wahr ist. Ja, was würde dann passieren in der Gemeinde, wenn wir das tun würden? Wahrscheinlich würden wir vielleicht ein lächelndes oder so einen traurigen Blick ernten, nicht? Also dieser arme Sünder, der muss jetzt eine Sonderbehandlung haben. Okay, nach dem Gottesdienst, da werden wir irgendwo in eine Ecke gehen und werden an der Seelsorge üben. Wäre ja auch nicht schlecht, ne? Wäre ja auch nicht unbedingt schlecht, wenn wir es wirklich brauchen, aber keiner von uns ist so richtig bereit, sich dabei zu outen, nicht? Weil das ist irgendwie, da ist ja auch unsere Stellung in der Gemeinde in Frage gestellt oder unsere Stellung in der Familie. Und ich glaube, das kann uns manchmal dazu treiben, dass wir, ohne dass wir es wollen, so Stück für Stück in ein Doppelleben hineinkommen. Und da sagt er, das muss zur Entmutigung führen. Warum? Wenn wir nämlich nur ein geistliches Leben spielen, was gar keine Realität ist, dann werden wir natürlich auch nicht die Versprechen und Segnungen Gottes erfahren, die in dem Zusammenhang mit seinem Leben steht. Wenn da steht, alles, was ihr bitten werdet, das wird euch gegeben werden, was ja nun nicht meint, dass Gott jetzt so ein Automat ist, aber immerhin, dass er uns beisteht. Oder wenn ihr sagt, alle Dinge müssen zum Besten dienen, die Gott lieben, und dann spüre ich das gar nicht in meinem Leben, dann kann das daran liegen, dass ich eben mein geistliches Leben in einer Art Doppelleben führe. Dass ich eben nach außen hin etwas aus eigener Kraft vorspiele, was innerlich in meiner Beziehung zu Jesus gar nicht da ist. Und dann muss es früher oder später zur Entmutigung kommen, weil das ja hohl ist. Das ist ja wie ein Luftballon, der von außen schön aussieht und sobald dann Schwierigkeiten kommen und den anpieksen, dann platzt er und dann ist es vorbei. Und nur das, was echt ist im geistlichen Leben, das hält auch Druck stand, das hält auch Entmutigung stand. Alles andere geht dann weg und manchmal sollten wir vielleicht Gott dankbar sein, dass wir in solchen Phasen von Entmutigung hineinkommen, von Angriffen hineinkommen, weil wir dann sehen, was bei uns echt ist und was nicht. Denn das, was ja nur äußerlich ist, was nur Heuchelei ist, das wird, wie Paulus im 1. Korintherbrief sagt, wie Heustrohstoppeln verbrennen, wenn wir in den Himmel kommen. Davon wird nichts übrig bleiben. Denn das imponiert Gott nicht. Der sieht ja tiefer, der sieht, was wirklich da ist in meinem Herzen, in meinem Empfinden, in meinem Denken, in meinem Alltag. Und deshalb sagt er hier, kein Doppelleben. Doppelleben zu führen, führt dazu, dass ich Entfernung zu Gott bekomme, Entfernung zu anderen Geschwistern bekomme, führt dazu, dass ich früher oder später entmutigt sein muss, weil ich nicht das erlebe mit Jesus, was in der Bibel verheißen ist, weil es eben nicht echt ist. Also das ist, glaube ich, ein Problem, mit dem wir alle zu kämpfen haben können. Und es ist ja auch so, stellt euch mal vor, zum Beispiel diese Aussage in der Bibel, wir sind alle Sünder. Würden wir wahrscheinlich zustimmen, ne? Ich würde ihr auch zustimmen, wir sind alle Sünder. Aber kennt ihr irgendjemanden bei euch in der Gemeinde, der so innerhalb des letzten halben Jahres mal eine konkrete Sünde bekannt hätte oder um Entschuldigung gebeten hätte, einen Bruder in der Gemeinde, nicht über eine Sünde, die 20 Jahre zurückliegt oder noch vor der Bekehrung ist, sondern eine, die konkreter angefallen ist? Also ich weiß nicht, ob das nur in den Gemeinden, die ich kenne, und ich kenne ja eine ganze Menge Gemeinden, ein Problem ist, aber ich merke, viele Christen würden zwar bekennen, ich bin Sünder, aber das ist eine reine Theorie. In der Praxis natürlich nicht. Das merkst du manchmal, wenn es dann irgendwie einen Streit und eine Auseinandersetzung in der Gemeinde gibt. Wie schwer fällt es jedem einfach mal, um Entschuldigung zu bitten. Und wenn man einen nun schließlich überzeugt hat, dass er wirklich falsch gehandelt hat, dann fällt die Entschuldigung meistens nur zähneknirschend aus. Und das ist dann so, na ja, also wenn du dich verletzt fühlst, dann entschuldige ich mich halt. Oder dann geht das so, na ja, für die Form entschuldige ich mich, aber für den Inhalt nicht. Oder so etwas, ne? Ich weiß nicht, ob ihr das kennt, solche Sachen. Und dann geht es nachher genauso weiter. Und da ist im Grunde genommen hier nur dieser lächerliche menschliche Stolz, ich muss mich erniedrigen, das kann doch nicht sein. Denn ich bin doch wer? Und das ist im Grunde genommen genau dieses Doppelleben. Wenn wir bekennen, wir sind Sünder, ja warum sind wir dann nicht auch in der Praxis Sünder, wo wir es ja doch sind, nicht? Und wenn wir einen Fehler machen, warum gestehen wir ihn dann nicht ein? Und ich merke, auch bei mir, natürlich fällt mir das schwer. Mein bestes Übungsfeld ist da natürlich die Beziehung zu meiner Frau, weil die mich am besten kennt und dann auch am meisten weiß, wenn ich etwas falsch mache. Ja, weil ich die meisten Entscheidungen ja mit ihr treffe. Und dann merke ich manchmal, wie es mir schwer fällt, hinterher auf sie zuzugehen und sie um Entschuldigung zu bitten, nicht irgendwie herumzudrücken, nicht noch zu sagen, noch irgendwie eine Erklärung zu finden, warum ich das nun so gemacht habe oder noch irgendeine Motivation zu nennen. Ja, ich habe mich da und da so gefühlt. Das sind ja alles dann letztendlich nur Entschuldigungen, sondern einfach zu sagen, das war falsch, verzeih mir. Schon allein die Formulierung kann ja auch problematisch sein, dann sage ich, ich entschuldige mich. Ne? Das ist ja auch schon wieder gar nicht so richtig, weil Entschuldigung, das hat du ich tue das. Ich entschuldige mich und jetzt musst du das gefälligst akzeptieren. Na, das, was wir eigentlich nur tun können, wenn wir Schuld gemacht haben, ist, ich bitte dich um Verzeihung. Das ist, der andere muss mir ja verzeihen. Genauso wie bei Gott. Ich meine, du kannst auch nicht sagen, Gott, ich entschuldige mich. Das bringt dir gar nichts. Wie willst du dich denn entschuldigen? Du hast gar keinen guten Grund. Falsch ist falsch und Sünde ist Sünde. Der Einzige, der da entschulden kann, das ist Gott. Wäre ja so ähnlich, als wenn du nach einer Bankkredit, dann gehst du zur Bank und sagst, ich entschuldige mich, also ab jetzt gelten die Schulden nicht mehr. Oder so. Geht ja auch nicht. Wenn dir einer die Schulden vergeben kann, dann ist das eben nur die Bank oder dann ist das Gott. Oder dann ist das der Nächste, bei dem du schuldig geworden bist. Also ich glaube, auch das ist so eine Ebene, wo wir leicht in ein Doppelleben hineinkommen können. Und das führt dann zu Frustration und Entmutigung, weil wir nicht so leben, wie wir eigentlich leben sollten. Und das ist, glaube ich, eine beständige Herausforderung, in der wir drin sind, weil es eben so verführerisch, so leicht ist, weil eben das Leben in einer christlichen Heuchelei viel angenehmer, viel leichter ist. Und vor allen Dingen, ich lasse den anderen ein bisschen heucheln, nehme ich den nicht so ernst und mich auch nicht. Und keiner piekst sich mehr und keiner tut sich mehr weh. Denn das echte Zusammenleben als Christen, wenn man sich auch mal unangenehme Sachen sagen kann, ohne dass gleich der andere beleidigt ist und jetzt sagt, ja, wenn du mir das gesagt hast, aber sag du das nur, denn wer da den Balken im eigenen Auge hat, der soll doch nicht, oder wer im Glashaus sitzt und solche Sachen, nicht? Das kann ja auch schnell kommen, ob man das bewusst sagt oder nicht, und das hilft doch gar nicht weiter. Wenn ein Bruder mir wirklich einen Hinweis gibt, wo ich falsch liege, sei es in meinem Alltagsleben, sei es in meiner Dogmatik, sollte ich das doch eigentlich annehmen als eine positive Rückmeldung, die mir weiterhilft. Denn was hilft es mir, wenn ich in einem Scheinleben, mit einer äußeren Maske lebe, die zwar allen den Eindruck erweckt, bei mir ist alles in Ordnung, aber es ist gar nicht so. Und umgekehrt sollten wir natürlich genauso nicht die Augen verschließen, wenn wir, wie Jesus ja auch sagt, wenn du deinen Bruder sündigen siehst, dann geh hin und ermahn ihn. Und lass dich dann nicht blenden dadurch, dass jetzt äußerlich da meinetwegen alles in Ordnung ist. Das ist ja die Herausforderung. Nicht aus Selbstsucht, das ist ja klar. Aber dieses Doppelleben schadet, führt beim anderen zu Entmutigung, früher oder später und bei mir selbst auch, weil dieses Leben nicht die Verheißungen erfüllen wird, die Gott in der Bibel uns gegeben hat. Also das Erste, keine schändlichen Heimlichkeiten bedeutet so viel wie eben Doppelleben. Also Heimlichkeit bedeutet etwas, ich mache, lebe anders, als ich nach außen hin erscheine. Das Zweite, was hier genannt wird, ist nicht mit Hinterlist umgehen. Was bedeutet das? Also mit Hinterlist umgehen könnten wir zu Deutsch auch so viel wie übersetzen wie ich spinne keine Intrigen. Das wäre so etwas Ähnliches. Also das heißt, meine Ziele verfolge ich offen und klar, sodass jeder sie auch hinterfragen kann, wenn es nötig ist und jeder darüber genau Bescheid weiß, warum ich wie was tue. Und wer Intrigen spinnt, der macht das ja nicht. Der lässt nach außen hin, ist ja auch so eine Art Doppelleben, was da sein kann, nach außen hin ist alles prächtig und in Ordnung und dahinter dem Rücken werden dann Intrigen gesponnen. Das gibt es ja im Gemeindeleben auch, nicht? Also da gibt es den einen, der redet fromm im Gottesdienst, aber am Nachmittag, dann trifft er sich mit so einem kleinen Zirkel und dann wird mal so richtig hergezogen über das, was in der Gemeinde alles schief läuft und dass er doch der viel bessere Älteste sei oder Chorleiter oder sonst irgendwie etwas. Das heißt, ich verfolge meine menschlichen Ziele mit irdischen Mitteln. Das ist ja das, was mit Intrigenspinnen ist. Also wenn Gott jetzt will, dass ich irgendeinen Dienst in der Gemeinde habe, dann wird er mich dafür einsetzen. Dann kann ich offen als Christ leben, dann kann ich auch mit anderen darüber sprechen, kann abwarten, bis die Zeit ist, wann Gott mich dabei einsetzt. Das heißt, nicht nur im Sessel zu sitzen und nichts zu tun, aber auch nicht mit unlauteren Methoden versuchen, jetzt Ältester oder sonst was zu werden. Meinetwegen irgendeinen Wahlkampf zu führen dafür, wie das in der Welt geschieht, das brauchen wir dabei nicht. Aber genau so etwas geschieht häufig auch in Gemeinden. Parteisucht, könnten wir auch sagen. Kommst du mit zu meiner Partei, schließt du dich meiner Meinung an, besonders wenn du neu in eine Gemeinde hineinkommst und da schwelt irgendwie so ein Streit in der Gemeinde, merkst du das früher oder später? Dann versucht die eine Gruppe, dich in Anspruch mitzunehmen, also du bist doch auch unserer Meinung. Und die andere versucht das auch, du bist doch auch unserer Meinung. Und das ist eigentlich nicht gut. Erstmal werden dadurch keine Probleme wirklich gelöst. Und zum Zweiten versuche ich hier ein geistliches Ziel, irgendein Amt, irgendein Einfluss, irgendeine Entscheidung in der Gemeinde mit irdischen Mitteln zu erreichen. Und manchmal geht das auch. Aber dann werde ich hinterher keine Freude daran haben, an dieser Entscheidung. Wenn ich meinetwegen sage, ich bin in unserer Gemeinde pro Willow Creek. Ich meine, es ist auch ein Kreisleiter, der in manchen Gemeinden getobt hat. Oder was weiß ich, ich bin für Schlagzeug im Gottesdienst. Gibt es ja auch so Streit hin und her, die einen dafür, die anderen dagegen. Und jetzt versuche ich das mit menschlichen Mitteln. Ich versuche immer so nacheinander jeden zu mir zu Hause einzuladen und den zu bearbeiten, damit er bei der gemäßen Gemeindesitzung auch zustimmt. Und dann habe ich schließlich die Mehrheit und zack, bei der Abstimmung, ja, jetzt sind auch alle für Willow Creek und für Schlagzeug im Gottesdienst. Dann kann sein, ich freue mich ein paar Mal darüber, aber es wird darauf kein Segen Gottes ruhen, weil das nur mit menschlichen Mitteln erreicht ist. Ich kann vielleicht kurzfristig mein Ziel erreichen, aber es tut weder der Gemeinde noch mir gut. Erstmal weckt es bei mir die Illusion, in der Gemeinde läuft ja alles menschlich. Diese Illusion haben tatsächlich manche Leute mit ihren Gemeindebaukonzepten. Die meinen, wenn du nun dieses Telefonmarketing machst und wenn du da diese schönen Aushang hast, dann kommen die Leute und bekehren sich. Ist doch eine absurde Vorstellung, oder? Denn wenn wir in der Bibel lesen, dass der Geist Gottes überzeugend zur Umkehr bringt, dann wird nie eine richtige Bekehrung aufgrund von irgendeinem Marketing oder irgendeiner Gottesdienstgestaltung geschehen. Diese Sachen sind nicht schlecht, nicht, dass ihr denkt, ich bin jetzt Anti-Willow-Krieg oder Anti-Trommeln im Gottesdienst oder sowas. Meinetwegen kann man das alles machen. Meinetwegen könnt ihr auch morgen dann hier bei euch im Gottesdienst mit Akkordeonbegleitung oder was weiß ich machen. Das wäre mir eigentlich egal. Das Wichtige ist nur, ist das die geistliche Motivation oder sehe ich dahinter irgendeine Methode, mit der ich mit menschlichen Mitteln, das ist ja hier mit Intrigen gemeint, mit menschlichen Mitteln versuche, geistliche Ziele zu erreichen. Und das klappt nicht, zumindest nicht auf Dauer. Ich kann kurzzeitig, so wie ich irgendein Waschmittel verkaufen kann, kann ich auch mit solchen Mitteln irgendwelche Leute in die Gemeinde hinein abschleppen, aber es wird kein dauerhaftes geistliches Wachstum dadurch entstehen. Und das versucht er uns hier vor Augen zu malen. Warum? Weil nämlich gerade diejenigen, die falschen Propheten gewesen waren in Korinth, die haben mit solcher Hinterlist, also das heißt mit menschlichen Mitteln, versucht, die Leute zu ködern. Und eine Zeit lang hat es geklappt. Und deshalb war Paulus ja auch betrübt, weil die Gemeinde irregeführt haben. Aber auf Dauer hat die Gemeinde gemerkt, das ist doch nicht dieselbe Kraft, wie der, mit der Paulus gesprochen hat. Das ist doch nicht das, was unser Leben verändert hat. Und dann haben sie diese Propheten in die Wüste geschickt, diese falschen Apostel. Also das heißt, kurzfristig können wir damit Erfolg haben, langfristig nicht. Wenn wir aber wirklich geistlich leben, dann kann auch mal irgendeine Werbeaktion, dann kann auch mal eine Gottesdienstumgestaltung, kann dann wertvoll sein, aber es ist eine Frage der Prioritäten. Bin ich erstmal auf dem geistlichen Weg, wie Gott sagt, wie wir Gemeinde bauen sollen, das heißt eher mit Gebet und treuer Hingabe und Ausräumen von Sünde und all diesen Dingen, arbeite ich daran, also gehe ich geistlich darin vor, die Atmosphäre in der Gemeinde zu verbessern, oder versuche ich nur äußere Managementmethoden zu suchen, die menschlich gesehen okay sind. Menschlich läuft das immer so. Natürlich, ein Politiker, der das nicht macht, der wird wahrscheinlich nicht gewählt. Aber in der Gemeinde gibt es eben keine Politik oder die Gemeinde ist eben nicht der Bundestag, sondern da sind andere Prinzipien, die da gelten sollen. Also Enttäuschung, wenn wir, wie hier steht, mit Hinterlist oder wie ich es jetzt übersetzt habe, mit Intrigen arbeiten. Wenn wir also nicht offen etwas sagen, sondern hinterlistig irgendwelche Sachen, Ideen ausspinnen, wie wir an unsere Ziele kommen können. Und dann sagt er noch, wir fälschen auch nicht das Wort Gottes. Wenn ihr euch daran erinnert, das kam ja schon einmal vor, als ich euch nämlich vorgelesen habe aus dem Kapitel 2, da war das ja mit dem Triumphzug, und da schreibt er nämlich auch in Vers 17, denn wir sind nicht wie so viele, die das Wort Gottes verfälschen. Also das heißt, das war ihm scheinbar ziemlich wichtig, und wir müssen vor Augen haben, er schreibt hier ja an Christen, nicht? Also sonst könnten wir das ja sehr schnell einordnen, das sind Judengläubigen, die gebrauchen das Wort Gottes für ihre eigenen Zwecke. Aber nein, ganz so leicht können wir das nicht von uns weisen. Scheinbar gibt es Christen, die das Wort Gottes verfälschen. Und das muss zur Entmutigung führen. Also er sagt ja, wir sind nicht entmutigt, denn wir fälschen das Wort Gottes nicht. Umkehrschluss, der Christ, der das Wort Gottes fälscht, muss zur Entmutigung kommen. Genau wie vorher, nicht? Also wir heucheln nicht, ein Christ, der heuchelt, muss zur Entmutigung kommen. Wir spinnen keine Intrigen, ein Christ, der Intrigen spinnt, muss früher oder später zur Entmutigung kommen. Was meint er nun mit dem Wort Gottes fälschen? Ich glaube, da gibt es also ja erstmal die ganz krassen Wort Gottes Fälscher. Das sind häufig dann die bibelkritischen Theologen, zum Beispiel an der Universität oder sonst wo. Die sagen einfach, da steht in der Bibel was, das stimmt alles gar nicht. Das ist alles nur gelogen und das, was da von Jesaja steht, hat Jesaja nie geschrieben und Jesus hat gar nicht gelebt, sagen die ganz krassen dabei. Die weniger extrem sind, die sagen, naja, wir müssen jetzt aussuchen, was Jesus gesagt hat in den Evangelien und was nicht. Und schließlich bleibt nur noch das übrig, was in ihr Konzept hineinpasst und dann hast du hinterher den ökologischen Jesus oder den feministischen Jesus oder den materialistischen Jesus oder sonst irgendwas von Jesus dabei, aber natürlich nicht mehr den der Bibel. Das ist dann ganz deutlich, dass die Bibel zu fälschen. Und das taucht ja auch immer wieder auf in der Populärliteratur, zum Beispiel bei dem Sakrileg, nicht diesem Bestsellerroman und auch dem, was da von Film rausgekommen ist, da bewusst das Wort Gottes verfälschen. Oder mit dem Judas-Evangelium, wo National Geographic in der Mai-Ausgabe geschrieben hat, jetzt sei die Wahrheit über Jesus und über Judas klar. Und da wird dann die Bibel verfälscht. Da wird gesagt, ah, in der Wienes der Bibel steht, das stimmt ja nicht ganz. Das war in Wirklichkeit ganz anders. Also das ist dieses ganz Deutliche und Krasse. Manchmal gibt es das ja auch in der Gemeinde, wenn es deutliche Aussagen in der Bibel gibt, die sagen, wir sollen uns so verhalten in der Ehe. Wir sollen uns so verhalten in der Gemeinde. Dann liest man das zwar, aber dann sagt man, nee, das gilt für mich nicht. Aus welchen Gründen auch immer. Und das heißt dann auch Bibel verfälschen. Was aber, glaube ich, mehr vorkommt bei uns als Christen, ist beispielsweise Bibel verfälschen, indem wir gar nicht drin lesen. Das ist ja auch Bibel verfälschen, nicht? Denn wenn ich jetzt mal eine Umfrage machen würde und würde euch fragen, was ist das wichtigste Buch in eurem Leben? Dann würdet ihr wahrscheinlich alle, entweder mit Überzeugung oder weil ihr ja fromm erzogen seid, sagen, hoffentlich die Bibel, nicht? Dann würdet ihr nicht sagen, was weiß ich, Konsalik oder so, nicht? Ist das wichtigste Buch? Hoffentlich nicht. Sondern würdet ihr sagen, die Bibel. Und wenn ich euch fragen würde, ja, die Bibel, ist das Gottes Wort? Würden wahrscheinlich die meisten sagen, ja. Oder wenn ihr charismatisch seid, würdet ihr sagen, Halleluja, nicht? Oder Amen, oder so etwas. Oder wenn ich euch fragen würde, ist die Bibel irrtumslos? Würde ich auch schon sagen, ja, das ist sie, die meisten von euch wahrscheinlich. Und dann glauben wir all diese Sachen, entweder nur intellektuell oder wirklich. Also hier ist irgendeine Fliege, die will etwas von mir, nicht? Also, dann wissen wir, das ist das Wort Gottes, aber dann ist die Frage, wenn wir das wirklich glauben, welche Auswirkungen müsste das denn dann haben für unseren Umgang mit der Bibel? Also wenn ich sage, das ist das Wichtigste in meinem Leben und ich verbringe keine Zeit damit, klingt das ehrlich? Wo kaum, nicht? Also wenn du sagst zu deiner Frau, du bist die wichtigste Person in meinem Leben, aber du triffst sie nur zweimal im Jahr für eine Viertelstunde, gilt das als glaubwürdig? Oder wenn du sagst, ich bin Fußball begeistert. Und dann fragt man ja, wann hast du das letzte Fußballspiel gesehen oder mit dabei gespielt? Ah, das war vor 5 Jahren, da hatte ich mal ein bisschen Zeit. Dann klingt das nicht glaubwürdig, dass du wirklich Fußball begeistert bist. Und genauso, wenn du sagst, die Bibel ist das wichtigste Buch in deinem Leben, es ist irrtumslos, es ist der Maßstab Gottes und so weiter, Grundlage für deine Ethik, aber du liest nicht drin, dann ist es auch das Wort Gottes verfälschen. Nämlich, das heißt, du sagst etwas anderes, als wirklich in deinem Leben Realität ist, dann glaubst du letztendlich nicht, dass das Buch Gottes das Wichtigste, die Bibel das wichtigste Buch in deinem Leben ist. Sonst würde es ja Auswirkungen haben. Also da merken wir, das ist eine Art und Weise, wie man die Bibel verfälschen kann. Man kann die Bibel auch verfälschen, wenn man es nicht ganz so extrem betreibt, indem man bestimmte Dinge in der Bibel einfach von vornherein ausklammert und gar nicht mehr liest. Also Bobby hat ja vor 2 Tagen gesagt, dass dann die kleinen Propheten häufig die schönsten in der Bibel sind. Womit er meint, da wird am wenigsten drin gelesen, nicht? Weil sie sehen dann am schönsten noch aus, die sind nicht so verlesen. Das ist alles noch so wie am Anfang, als man es gekauft hat, die Bibel. Und tatsächlich, ich glaube, wenn man manche Seiten eurer Bibel oder auch meiner Bibel zusammenkleben würde oder rausreißen würde, ich meine, wenn es nicht auffallen würde, würden wir das vielleicht über Monate oder Jahre hinweg gar nicht merken. Weil wir darin sowieso nicht lesen. Also ich meine, manche haben ja auch gar keinen Zugang zum Alten Testament. vielleicht so ein bisschen noch die großen Geschichten über David und über Saul und die Könige und naja, Auszug aus Ägypten auch noch, aber sonst, ach, das ist irgendwie so fremd. Wobei wir sagen doch, es ist alles das Wort Gottes. Und sagt nicht Jesus vor der Bergpredigt, wer ein Jota davon wegtut, der wird der Letzte sein im Himmelreich Gottes. Also heißt es doch, irgendwie steckt da etwas drin, was Gott uns sagen will. Und hier gilt Verfälschen auch so, selbst wenn wir in der Bibel lesen, aber immer nur dieselben Sachen lesen, vielleicht die Sachen, die uns gut tun. Ha, jetzt möchte ich mal endlich wieder so ein paar Aufmunterer, dass Gott mir sagt, du bist toll und du bist super und dir wird das ganze Himmelreich Gottes geschenkt und alles, was du betest, das wird er sich erfüllen. Es gibt ja so Leute, die lesen nur diese Sache, nicht? Haben dann einen ganzen Katalog von sich zu Hause, diese Bibelstellen sind für Erbauung, diese sind für Zusagen, wie toll du bist, diese sind, und dann liest du immer nur die. Kann man ja machen. Aber dann ist das auch Bibelverfälschen. Weil nämlich dann noch andere Sachen drinstehen. Da steht, was für ein schlimmer Kerl du bist und was du alles verändern solltest. Und wenn ich das von vornherein nicht lese, dann kann ich Gott auch verhindern, dass er zu mir spricht. Und es muss zu Entmutigung führen, weil es eben zu einem verzerrten Bild vom geistlichen Leben führt und einem verzerrten Bild von Jesus führen muss. Das ist auch Bibelverfälschen. Bibelverfälschen kann auch dadurch geschehen, indem manchmal in Gemeinden so fromme Mythen ihre Runde machen. Und den Menschen glauben Dinge, die eigentlich gar nicht in der Bibel stehen. Ich hatte gestern ja so ein paar Sachen genannt. Da gibt es dann einige Christen, die sagen, wenn du nur Christ bist, dann bist du immer gesund. Und das hört sich erstmal toll an, oder? Welcher von uns als Christen würde nicht sagen, ja, das ist doch ein Zeichen von echtem Glauben, nicht? Und dann fühlen sich diejenigen, die das nicht glauben, enden vielleicht gleich ein bisschen minderwertig und sagen, ja, irgendwie, ich habe da ein bisschen Zweifel dran und so, und kann das denn so sein? Aber wenn wir mal genau in die Bibel hineinschauen, sehen wir, das ist ja gar nicht von Jesus versprochen worden. Der hat nirgends versprochen, dass wir unser Leben lang ohne Krankheit und ohne Leiden auskommen werden. Ich habe gestern ein paar Punkte genannt, wo Paulus sogar bewusst sagt, wir werden als Christen immer wieder in Leiden kommen. Und wir sind ja mit unserem Körper auch in einem sterblichen Fleisch drin. Nicht? Wir alle werden, und auch wenn wir Charismatiker sind, werden wir alle sterben hier auf der Erde. Und wir werden alle Krankheiten bekommen. Es gibt keine einzige Statistik, die sagt, dass Leute, die das glauben, auch wirklich mehr gesund sind. Es ist meistens nur so eine Art Gehirnwäsche. Ich will das so stark und dann habe ich für jede Krankheit, für jedes Problem, was ich habe, noch eine andere Erklärung. Das ist jetzt der Teufel, der mich angegriffen hat oder ich habe zu wenig geglaubt dabei oder sonst irgendwie etwas. Oder das ist der Unglaube meiner Familienmitglieder, der mich dazu getrieben hat oder irgendwelche solche Ausreden gibt es immer, statt zu sehen, dass es in der Bibel gar nicht versprochen wird. Da wird natürlich gerne zitiert aus Jesaja, wo dann gesagt wird, er ist gestorben für unsere Sünde und für unsere Krankheit. Die trug er unsere Krankheit nicht und so. Das stimmt ja auch. Aber was man dann natürlich sehen muss, ist, wann erfüllt sich das denn? Wann werden wir losgelöst von Sünde und von Krankheit leben? Und die Antwort ist eben nicht hier und jetzt. Könnt ihr ganz einfach in eurem Leben sehen. Seid ihr wirklich ohne Krankheit? Seid ihr wirklich immer ohne Sünde? Nein, sondern das ist das, was uns versprochen wird für die Ewigkeit, wenn wir bei Gott sein werden. Dann lesen wir in der Offenbarung, dann wird keine Krankheit mehr sein, kein Leid mehr sein, dann werden alle Tränen abgewischt, dann wird sich das erfüllen. Das heißt, hier gibt es auch so ein falsches Bild, wo Leute sich ein eigenes Bild vom christlichen Leben machen, was nicht mit der Bibel übereinstimmt und dadurch müssen sie in Entmutigung hineinkommen. Oder in manchen Leuten wird auch gesagt, mit einem falschen Verständnis, das, worum ihr bitten werdet, wird euch gegeben werden. Da sagen sie jetzt, tatsächlich, wenn du jetzt wirklich geistlich erfüllt bist, dann wird alles genauso geschehen, wie du es im Gebet bitten werdest. Da steht dann natürlich auch noch in meinem Namen, das heißt eigentlich, man ist da ja mit nur gemeint, wenn wir im Einklang mit dem Willen Gottes beten, dann wird es sich erfüllen. Das wird dann mal schnell unter den Tisch fallen lassen. Dann sieht es hinterher so aus, wie alles, was du für dich willst und betest, das wird sich erfüllen. Aber das hat Jesus ja nie versprochen. Wie gesagt, Jesus ist ja nicht so ein Erfüllungsgehilfe unserer persönlichen Wünsche, sondern er will, dass wir in seinem Sinn, in seinem Geist beten. Und wenn wir das tun, dann wird es sich erfüllen, natürlich, weil es im Einklang mit dem Willen Gottes ist. Aber auf solche Feinheiten wird nicht geachtet. Und dann gibt es andere Sachen. Nicht? Ich meine, in Gemeinden hier in der Umgebung, ich weiß nicht, ob ihr davon auch betroffen seid, da kenne ich eine Gemeinde, die geht davon aus, eine Frau, die eine Hose trägt und nicht einen Rock, die geht verloren. Wirklich, es gibt so Gemeinden, die das tatsächlich vertreten und die klingen für die Mitglieder jetzt sehr fromm. Also da haben schon manche Frauen, die in der Gemeinde groß werden, haben den Eindruck, wenn ich jetzt wirklich mal einen Rock trage, bin ich ungeistlich. Und diese Auffassung, das ist natürlich auch Bibelfälschen. Das klingt ganz fromm und häufig haben wir den Eindruck, das sind doch die ganz Strengen. Oder diejenigen, die Alkohol generell verbieten und sagen, ein Christ trinkt kein Alkohol. Ich meine, ich will euch nicht zu Säufern machen und wenn ihr freiwillig darauf verzichtet, ist es ja okay. Aber wir haben gar keinen einzigen Bibelvers, der verbietet, dass Christen nicht Alkohol trinken sollen. Wir sehen da, die Fresser und Säufer werden das Himmelreich Gottes nicht sehen. Aber wer Alkohol trinkt, muss nicht gleich ein Säufer sein. Genau wie derjenige, der heute Mittag zum Essen an der Bibelschule geht, muss nicht gleich ein Fresser sein, nicht? Sondern kann ja auch ein ganz normaler Genießer sein oder so. Nicht? Ja. Also hier macht die Bibel durchaus einen Unterschied dafür. Und so kann man auch das Wort Gottes verfälschen. Wir wollen frömmer sein, oder es sieht so aus, als die Bibel es eigentlich ist mit solcher Gesetzlichkeit. Und auch das wird zur Entmutigung führen. Weil jetzt merkst du, jetzt trägst du dein Leben lang schon einen Rock und du fühlst dich trotzdem nicht näher zu Gott und nicht näher erfüllt oder sonst etwas. Und es gibt diejenigen, die sagen, wenn du den Heiligen Geist hast, musst du in Zungen reden. Wo steht das in der Bibel? Da sagt Paulus doch gerade, reden alle in Zungen? Nein, da sagt er, der eine hat diese Begabung, der andere hat die. Der Hand soll nicht sagen, ich bin Mund, ich bin nicht Kopf oder so, sondern er sagt, es gibt Vielzahl von Gaben. Auch da, wenn ich diese Erwartung habe, dann muss ich in meinem Leben entmutigt werden. Es gibt Leute, die habe ich erlebt, die haben gesagt, jetzt bete ich schon monatelang um das Zungenreden, ich habe es immer noch nicht. Und haben sich dann geistig schlecht gefühlt, sind entmutigt, weil sie gedacht haben, Gott ist fern, sie haben den Heiligen Geist nicht. Warum? Weil sie auch da die Bibel verfälschen. Also es gibt auch diese fromme Verfälschung der Bibel, dass wir Sachen als geistlich ausgeben, darauf bauen und dann entmutigt sind und die stehen gar nicht in der Bibel drin und daher kommt die Entmutigung. Also, wir haben uns jetzt wieder damit beschäftigt, wie ging es dem Paulus? Er ist entmutigt einmal, weil er verfolgt war unter Todesgefahr. Zweitens, weil die Gemeinde in Korinth einen totalen Irrweg eingeschlagen hat. Was haben wir da gesehen, was wir tun sollen? Zum einen sollen wir uns nicht auf uns selbst verlassen. Da haben wir gelesen, wir verkündigen nicht uns selbst, sondern Christus. Also nicht ich stehe im Mittelpunkt, nicht meine Kraft, nicht meine Macht, nicht meine Fähigkeit, sondern Gottes. Dann haben wir gesehen, wir sind nicht aus uns selbst tüchtig, dass wir uns selbst etwas anrechnen könnten, sondern auch die Tüchtigkeit kommt von Gott. Das geht in die ähnliche Richtung. Dieses mit dem Buchstaben und dem Geist, habe ich euch auch gesagt, auch das kann zur Entmutigung führen, wenn wir unser geistliches Leben nicht auf das Wirken des Heiligen Geistes ausrichten, sondern auf unsere Fähigkeiten, bestimmte Gebote, seien sie aus der Bibel oder seien sie nicht aus der Bibel, einzuhalten. Dann müssen wir in die Entmutigung kommen. Und dann haben wir diese drei Punkte am Ende noch gehabt. Das heißt, Doppelleben führen, Heuchelei zu haben in der Gemeinde oder für uns privat oder mit Hinterlist, das heißt mit Intrigen, göttliche Ziele mit menschlichen Mitteln zu verfolgen und als Letzte das Wort Gottes zu verfälschen. Fromm oder mit dem direkten Angriff, indem wir sagen, ach, das gilt ja sowieso nicht, was da in der Bibel steht. Das alles sind Punkte, die müssen früher oder später zu einem laschen, zu einem entmutigenden Christsein führen. Und das kann sich natürlich dann an irgendwelchen anderen Punkten festmachen, aber der Auslöser sind dann diese Ungleichgewichte, die es da gibt. Ich möchte gerne an dieser Stelle noch mit euch beten. Herr Jesus, vielen Dank für den Paulus und für das, was er uns mitgibt in diesem zweiten Korintherbrief. Vielen Dank, dass du ihm beigestanden hast und dass er uns hier so eine richtige Herausforderung ist, so eine Ermutigung ist, wie er mit den Schwierigkeiten in seinem geistlichen Leben und seinem Alltagsleben umgegangen ist. Wir möchten dich bitten, dass du uns immer wieder vor Augen malst, dass du derjenige bist, der in uns wirkt und dass wir aus uns heraus nichts vermögen. Wir möchten dich bitten, dass du uns auch gerade da, wo wir an unsere Grenzen kommen, mit deiner Kraft beistehst. Wir wollen dich bitten, dass du uns zeigst, welche Aufgaben du in unserem Alltagsleben hast und unserem Gemeindeleben hast, dass wir die nicht aus eigenen menschlichen Mitteln versuchen zu finden oder festzuklopfen. Wir möchten dich bitten darum, dass du uns bewahrst vor einem Doppelleben, vor einem frommen Doppelleben, wo wir anders leben in Realität, in unserer Beziehung zu dir, als wir den Eindruck vor anderen Christen und Menschen erwecken. Wir möchten dich auch vor den Gefahren bitten, dass du uns vor den Gefahren bewahrst, mit menschlichen Mitteln diese göttlichen Ziele zu erreichen, in der Gemeinde falsche Intrigen, üble Nachrede oder sonst etwas zu spinnen. Und wir möchten dich auch davor bitten, dass du uns bewahrst, die Bibel zu missbrauchen oder die Bibel zu verfälschen, wo wir es gar nicht wollen. Sondern benutze du dein Wort, dass du uns veränderst, unser Denken und unseren Alltag. Amen.